SRF 2 Kultur.
Jetzt wird zu Fuß gegangen bzw. getanzt. 40 Jahre ist es her, seit die Tänzerin Pina Bausch in der Stadt Wuppertal ihr inzwischen weltberühmtes Tanztheater gegründet hat. Vor 4 Jahren ist Pina Bausch für viele überraschend gestorben. Mit einem Festival, das in diesen Tagen beginnt und ein ganzes Jahr dauert, wird auch ohne die charismatische Gründerin das Jubiläum feierlich begangen. Aber in Wuppertal ist es auch Zeit für eine Standortbestimmung. Wie wird es weitergehen? Nadja Fischer hat sich mit der Kulturjournalistin Eva Pfister unterhalten.
Die Tänzerin und Choreografin Pina Bausch hat mit ihrem Tanztheater weltweit für Furore gesorgt. Was war das Geheimnis ihres Erfolgs?
Pina Bausch hat das Tanztheater eigentlich erfunden. Sie hat selbst in Essen bei Kurt Jos Tanz studiert und Kurt Jos hat schon Theaterelemente in den modernen Tanz eingesetzt und Pina Bausch hat diese Impulse weiterentwickelt. Das heißt, sie hat Aufführungen gemacht, wo eben nicht nur getanzt wurde, sondern es wurde auch gesprochen und gelacht. Und Bewegungsabläufe waren immer öfter Szenen zwischenmenschlicher Begegnungen. Spitzenschuhe hat sie gleich ganz abgeschafft, wenn die überhaupt vorkamen, dann wirklich nur als ironischer Akzent, um zu zeigen, wie man Leute quälen kann sozusagen.
Also das klingt nach einer Befreiung vom vielleicht auch zuweilen sehr rigiden klassischen Ballett.
Auf jeden Fall. Also gut, sie war dann nicht die Erste, die vom klassischen Ballett weggegangen ist. Das waren, wie gesagt, schon die Protagonisten des modernen Tanzes. Aber sie hat sozusagen das Schauspiel da reingeholt. Und ausgerechnet in Wuppertal hat ihr der damalige Intendant die Möglichkeit gegeben, das zu verwirklichen, und zwar am Anfang in dem Schauspielhaus, nicht in der Oper. Und das Publikum war trotzdem empört. Da flogen Tomaten, da liefen die Leute weg, die wollten das nicht haben. Das war ja schließlich kein Tanz. Und das waren wirklich revolutionäre Aufführungen.
Das heißt, Pina Bausch hat das Publikum aufgerüttelt. Sie hat es geschafft, es zu bewegen. Wie hat sie das gemacht?
Ja, man könnte da vielleicht ein Beispiel bringen, und zwar das berühmte Stück Kontakthof, das ist aus dem Jahr 1978. Sie hat wirklich sehr viel Zwischenmenschliches gezeigt, das heißt, sie hat viel gezeigt, was zwischen Männern und Frauen passiert, und obwohl sie selbst keine Feministin war, keine erklärte, ausgesprochene, gehörte sie eigentlich schon zu dieser Zeit der Frauenbewegung dazu. Sie hat gezeigt, wie Gewalt in kleinsten Gesten steckt. Sie hat gezeigt, wie Leute gedemütigt werden können. Es gibt sehr vieles, was einem sehr erschreckt in ihren Stücken. Und in Kontakthof war das sehr deutlich. In Kontakthof geht es wirklich darum, wie Männer und Frauen sich einander präsentieren. Das war ein Stück, stand auf der leeren Bühne, stand nur eine Reihe von Stühlen. Also man muss sagen, da steht eine Reihe Stühle, weil das Stück ja immer noch im Repertoire ist. Und auf diesen Stühlen nehmen die Männer Platz und dann präsentieren sich Einzelne, dann gehen sie aufeinander zu, dann kommen sie langsam in Kontakt, dann gibt es eine Szene, die wirklich jedem unter die Haut geht, nämlich ein Mann fängt eine Frau an zu berühren, zu streicheln, sie wirkt ganz unbeteiligt, dann kommen noch mehr Männer dazu, die sie auch berühren, auch streicheln, dann wird das plötzlich immer brutaler, dann wird das sozusagen eine Vergewaltigungsszene, und mit solchen Szenen hat sie natürlich sehr berührt und auch polarisiert.
Ab den 80er Jahren wurde das dann aber Kult.
Das wurde Kult. Man hat dann jahrzehntelang in Wuppertal so ungefähr keine Karten mehr gekriegt für das Tanztheater Wuppertal. Und sie ist überall hin eingeladen worden mit ihren Gastspielen. Es gab vielleicht immer noch die Leute, die sagten, wie schade, dass da kaum noch getanzt wird. Wobei man auch dazu sagen muss, dass ab den 90er Jahren wurde dann immer mehr wieder getanzt, auch in den Stücken von Pina Bausch. Aber diese Phase, wo sie wirklich quasi Bewegungstheater gemacht hat, wo sie körperlich gezeigt hat, was geschieht zwischen den Menschen, das wurde Kult. Das wurde übrigens auch in der Schauspielregie, wurde das natürlich dann übernommen. Das hat sich vermischt mit dem Theater. Da hatte sie einen riesigen Einfluss.
Das Tanztheater Wuppertal feiert sein 40-jähriges Bestehen ohne seine Gründerin Pina Bausch, die vor 4 Jahren gestorben ist. Wie hat ihre Truppe ohne sie weitergearbeitet? Wie sieht die Zukunft in Wuppertal aus? Nadja Fischer hat darüber nochmals mit der Kulturjournalistin Eva Pfister gesprochen.
Was hat der Tod von Pina Bausch in ihrer Truppe ausgelöst?
Ich glaube, das war doch ein großer Schock, weil man zwar schon wusste, dass sie krank war. Sie hat ja zuletzt auch noch eine Krebsdiagnose bekommen und ist dann sehr bald verstorben. Aber es war sicher ein großer Schock und das lag auch daran, dass die Arbeit dieser Truppe eigentlich ohne Pina Bausch gar nicht vorstellbar war. Sie war ja der kreative Motor von den Tänzern, die quasi mit ihr als ständiger Bezugsperson gearbeitet haben. Das war dann plötzlich vorbei.
Und wie hat die Truppe dann weitergearbeitet?
Die Truppe musste erstmal weiter Gastspiele bedienen, weil das Tanztheater Wuppertal war ja so berühmt und vor allem auch international so berühmt. Es hat ja sehr oft im Ausland gastiert, hat auch mit verschiedenen Ländern Produktionen erarbeitet und deswegen mussten nach dem Tod in erster Linie Gastspielverpflichtungen eingehalten werden und das zwang dazu, das Repertoire aufrecht zu erhalten. Und dabei ist es leider auch geblieben in 4 Jahren. Man hat das Repertoire gepflegt, man hat auch ältere Stücke wieder neu einstudiert, zum Beispiel Kontakthof, und man hat immer doppelt so viele Vorstellungen im Ausland gegeben wie im heimischen Wuppertal. Das war da wie dort sehr erfolgreich, aber es wurden in 4 Jahren keine neuen Arbeiten geschaffen.
Seit April hat nun Lutz Förster die Leitung des Tanztheaters übernommen. Was hat er vor?
Lutz Förster ist auch ein Tänzer der Pina Bausch-Truppe und zwar ein Urgestein sozusagen. Und er ist seit 1991 auch Professor für zeitgenössischen Tanz an der Folkwanghochschule in Essen. Er hat aber auch nicht gesagt, dass er jetzt was Neues macht, sondern will ein Übergangsleiter sein und sagt, bis 2015 kann er die Qualität des Repertoires noch überwachen und noch garantieren. Aber dann, so gibt er zu, er ist ja selber 60 Jahre alt, dann geht es nicht mehr weiter. Die Truppe ist so überaltert, dass in ein paar Jahren viele Stücke nicht mehr aufführbar sind. Die Möglichkeit, junge Tänzer in die Rollen einzuarbeiten, scheitert am Geld, weil dann müsste man quasi doppelt so viele Tänzer haben wie jetzt. Also die Alten plus die Jungen, die langsam sich reinarbeiten. Aber es ist wohl auch ihm und auch den Kulturpolitikern und allen klar, dass das nicht ewig so weitergeht mit dieser Repertoirepflege. Bis 2015 will man einen neuen Chefchoreografen für das Tanztheater Wuppertal finden, der neben der Repertoirepflege, soweit sie noch möglich ist, auch eigene Produktionen erarbeitet.
In dieser nicht ganz einfachen Situation wird jetzt also das 40-jährige Jubiläum begangen. Was erwartet da einen?
Das Festival Pina 40 erstreckt sich über das ganze Jahr. Es wird jeden Monat quasi so einen kleinen Schwerpunkt geben mit einer großen Aufführung einer Pina Bausch-Produktion von ganz frühen Produktionen wie 1980 oder Nelken und ganz späten wie Sweet Mambo, das 2008 in Indien erarbeitet wurde. Ein Höhepunkt wird auch sein ein dreiteiliger Strawinsky-Abend, der neben diesem berühmten Frühlingsopfer auch der zweite Frühling und Wind von West beinhaltet. Das sind ganz frühe Inszenierungen, die jetzt mit Folkwang-Studenten rekonstruiert werden. Es gibt Ausstellungen, es gibt Gespräche, es gibt auch eine große Filmreihe mit zum Teil unbekannten Filmdokumenten, es gibt Begegnungen, Konzerte, Workshops. Es ist ein großes, schönes, üppiges Programm, aber es hat natürlich auch diesen musealen Touch des Bewahrens. Und eigene Arbeiten von einzelnen Bauschtänzern gibt es höchstens am Rand und als Work in Progress definiert. Und da merkt man halt schon, dass Pina Bausch einen so großen Schatten wirft, dass sich da niemand traut, da wirklich dem eigene Kreationen entgegenzusetzen.
Sie hören SRF 2 Kultur mit Nadja Fischer und den Kulturnachrichten. Im Streit um den Surkamp Verlag gibt es eine neue Wende, allerdings auf einem Nebenschauplatz. Das Schweizer Bundesgericht verpflichtet den Surkamp-Miteigentümer Hans Barlach, dem Schweizer Unternehmer Andreas Reinhardt, 5 Millionen Schweizer Franken plus Zinsen zu bezahlen. Reinhard hatte Barlach im Jahr 2006 seinen Anteil am Suhrkamp Verlag verkauft. Dieser hatte jedoch nur eine Anzahlung gemacht und sich später geweigert, die Restsumme zu begleichen. Sein Argument, er sei beim Kauf nicht hinreichend über das Konfliktpotenzial beim Verlag informiert worden. Bereits das Zürcher Handelsgericht hatte Barlach zur Zahlung verpflichtet, dieser hatte jedoch eine Beschwerde eingereicht, die das Bundesgericht nun abgewiesen hat. Man bereitet die Zahlung vor, ließ heute Barlachs Anwalt verlauten und fügte hinzu, auf Barlachs Engagement bei Suhrkamp habe die Entscheidung keinen Einfluss. Einer der fleißigsten Science-Fiction-Autoren der USA ist tot. Der Schriftsteller Frederick Pohl starb am Montag im Alter von 93 Jahren. Die Karriere des Science-Fiction-Autors erstreckt sich über 75 Jahre. Seine letzten Arbeiten hatte der vielfach ausgezeichnete Pohl im letzten Jahr veröffentlicht. Der Science-Fiction-Autor war selber ein Zukunftsskeptiker und bezweifelte, dass atemberaubende Technik die Welt verbessere. Zugleich war er bis zuletzt offen für technische Neuerungen. Eine seiner letzten Auszeichnungen erhielt Frederick Pohl für seinen Internetblog. Da war er 90 Jahre alt. Vom Science-Fiction-Genre zum Krimi. Fans von Agatha Christies Hercule Poirot können sich auf ein neues Abenteuer des Detektivs freuen. 37 Jahre nach dem Tod der Krimimeisterin hat deren Familie offenbar eine Poirot-Fortsetzung in Auftrag gegeben. Autorin ist die Britin Sophie Hannah, die nach eigenen Angaben schon als 13-Jährige sämtliche Christie-Bücher verschlungen und in der Vergangenheit Psychothriller veröffentlicht hat. Ihr Entwurf für eine Handlung sei so fesselnd gewesen, dass sich die Familie dafür entschieden habe, einen neuen Roman auf den Markt zu bringen, sagte ein Enkel von Agatha Christie. Der neue Hercule Poirot-Krimi soll im September 2014 erscheinen.
Und eine Fiesta, die gibt's auch jetzt in Erlen. Das Dorf Erlen im Oberwallis wird im Sommer jeweils zum Musikdorf. SRF 2 Kulturhörerinnen und Musikfans ist es sicher ein Begriff. Immer wieder haben wir vom Kammermusikfestival zum Beispiel aus der Kirche von Erlen Konzerte übertragen oder Aufnahmen gesendet. Jetzt ist dem Musikdorf der Prix Montagne zuerkannt worden, der von der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete und der Schweizer Berghilfe vergeben wird. Das sind stolze 40.000 Franken. Francesco Walter ist der Intendant des Klassikfestivals in den Bergen und mit ihm bin ich jetzt über Telefon verbunden. Francesco Walter, wirtschaftlich erfolgreiche Projekte aus dem Berggebiet werden mit diesem Preis ausgezeichnet. Erlen ist ja keines der großen Festivals. Was ist Ihr wirtschaftlicher Erfolgsausweis, der diese Jury überzeugt hat?
Ja, guten Abend. Ich glaube, wir konnten die Jury davon überzeugen, dass wir eigentlich mit einem ganz kleinen Budget, also unser Budget ist rund 700.000 Franken, eine sehr hohe Wertschöpfung erreichen können. Wir haben das mit der Ausschreibung mal ausmessen lassen und die Wertschöpfung, die wir hier erreichen, ist rund 2 Millionen Franken im GOMS.
Das heißt also 2 Millionen Franken in einem Jahr.
In einem Jahr, ja. Also wir, von unserem Budget geht rund die Hälfte, die bleibt im Dorf, also für Übernachtungen, für Löhne, die wir bezahlen, für die Partys, die wir veranstalten, für die Musikerinnen und Musiker. Wir schauen, dass wir alles hier drucken können, also dass wirklich das Geld in der Region bleibt. Da kommen ja auch unsere Sponsoren und der Rest sind vor allem dann die Gagen, die wir bezahlen und die Reisekosten. Aber die Konzertbesucherinnen und die Konzertbesucher, die kommen oder die auch die Seminare buchen, die bleiben dann hier vor Ort und die generieren eine für uns kleines Dorf eine sehr hohe Wertschöpfung.
Nämlich über 1,5 Millionen Franken.
Also rund 2 Millionen, das haben wir messen lassen. Ja.
Ist denn das Klassikfestival für die 500 Leute im Dorf auch musikalisch interessant, Francesco Walter?
Also musikalisch muss ich sagen, wir haben rund etwa 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit sehr viel Begeisterung uns mithelfen, die auch die Konzerte besuchen, also nicht nur eins oder zwei. Aber ich glaube, wir sind vor allem hier in GOMS oder im Oberwallis, da holen wir unser Publikum und ich kann behaupten, dass wir der Anlass sind eigentlich im klassischen Bereich hier im Oberwallis. Und das ist auch unser Publikum.
Im Unterwallis gibt es eine große Konkurrenz, links um die Ecke, Verbier. Dort geben sich die Stars die Klinke in die Hand. Wie konnten Sie in Erlen so ein eigenständiges, auch musikalisches Profil erarbeiten?
Ich glaube, das hat uns eigentlich der Georgi Shebok, der Gründer vom Festival, in die mitgegeben. Wir waren schon eigentlich immer weg von diesem Mainstream. Er wollte auch immer, dass hier in Erlangen viel Neues entdeckt wird, also dass wir vor allem unerhörte Musik hören. Wir betreiben auch keinen Star-Kult. George Shebeck wollte nie, dass sein Name da ist. Also wir werben eigentlich mit Musikdorf Erlangen. Wir sagen nicht, wer alles da oben ist. Und auch was speziell ist, sind die Ensembles. Die spielen nur hier in Erlangen. Jetzt mit der Ausnahme mit der Klavierwoche, aber sonst alle Formationen, die wir haben, also das Barockensemble, das Programm wird nur hier in Erlangen gespielt.
Aber diese 40.000 Franken von der Berghilfe und der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete, der Prémontagne, das wäre jetzt eine schöne Stargage. Wofür werden Sie das Geld verwenden, Francesco Walter?
Leider können wir das nicht für die Gagen benutzen. Die Gagen sind auch sehr bescheiden, also die Musikerinnen und Musiker, die kommen für einen Bruchteil. Wir sind aber auch ein bisschen Opfer von unserem eigenen Erfolg geworden, also die Konzerte finden ja alle in der Kirche statt und uns fehlen die sanitären Anlagen und Sie können sich vorstellen, wenn 400 Leute da sind und eine Toilette da ist, dann haben wir ein kleines Problem und wir haben angefangen zu sammeln und seit dieser Woche werden auch neue Toiletten gebaut und das ist ein willkommener Beitrag, damit dann all unsere Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher dann nicht mehr hinter die Kirche ihre Notdurft verrichten müssen.
Als Hüsli für die Berge.
Genau.
Das immaterielle Kulturerbe, also Traditionen, die noch immer gelebt werden, ist dem Bundesamt für Kultur wichtig. Darum hat es alle Kantone aufgefordert, diese Bräuche aufzulisten. Die Kantone haben ihre Aufgaben gemacht und das Bundesamt für Kultur hat stolz eine lange Liste präsentiert. Die Kantone Aargau und Solothurn gehen nun einen Schritt weiter. Sie haben zwei Fotografen losgeschickt, die lokale Spezialitäten dokumentieren sollen. Vom Eierlasset in Effingen über den Töff-Treff Hauenstein bis zum Freischarenmanöver in Lenzburg. Im Forum Schlossplatz in Aarau ist eine Auswahl der Bilder nun zu sehen. Karin Salm.
Mit Bräuchen, im offiziellen Sprachgebrauch lebendige Traditionen genannt, hat der Fotograf Oliver Lang nicht viel am Hut. Trotzdem sind er und sein Kollege Philipp Künzli gern und vor allem neugierig losgezogen, um das für sie mit Klischees verseuchte Terrain zu erkunden. Oliver Lang.
Am Anfang kämpft man damit, dass man vorgefasste Bilder hat und dann habe ich versucht, einfach jeweils möglichst ohne diese Vorstellung mitzunehmen, an diese Veranstaltung mal hinzugehen und zu schauen, wie das dann sich tatsächlich abspielt.
Direkt hinein ins Geschehen, gleichsam als Beteiligte, mit einem wachen Auge für die Nebenschauplätze. So sind die beiden Fotografen vorgegangen.
Und es sind verschiedene Bräuche darunter, von denen ich vorher noch nie was gehört hatte und wo man dann sehr positiv überrascht auch nach dem ersten Besuch zurückkommt und denkt, wow, spannend, was hier alles abläuft.
Der Fotograf Oliver Lang hat ein Beispiel.
Zum Beispiel dieses Eierleset in Effingen, wo wirklich ein ganzes Dorf sich irgendwie auf der Dorfstraße prügelt, muss man leider sagen. Ja, das ist so, hat so eine Wucht und auch Urtümlichkeit gehabt, dass ich das extrem spannend fand.
Die Eierleset in Effingen im Fricktal ist ein Eierlauf, ein symbolischer Wettkampf zwischen Winter und Frühling. Männer, die in urchigen Gewändern aus Stechpalmenästen, Schneckenhäusern, Hobelspänen stecken oder in Brautkleidern oder in Kleidern einer alten Frau, sammeln Eier. Auf Oliver Langs Fotografie ringen der Stechpelmler und die Alte. Eine Braut kippt aus dem Wagen. Nadine Schneider, Leiterin des Forums Schlosspark Aarau, wo die Bilder von Oliver Lang und Philipp Künzli nun ausgestellt sind, ist begeistert.
Diese Straße, die beginnt zu beben, die Männer, die sich auslassen, wie sie sich sonst vermutlich nicht trauen würden, sich auszulassen. Also da fällt der Wagen um, die Männer kippen nach links, nach rechts etc. Also das ist ein Lärm, eine Bewegung drin, die mir sehr gefällt.
Nadine Schneider ist überzeugt, dass Bräuche zu einer Gesellschaft gehören, dass sie für den gesellschaftlichen Zusammenhalt wichtig sind. Kurzum, dass in ihnen viel Leben steckt.
Ich glaube, das zeigt auch diese Ausstellung, indem sie eben nicht nur das Highlight abbildet, nicht nur der eigentliche Akt, der auch für mich bestimmt ist als Zuschauerin, sondern es zeigt Momente des Zusammenkommens, der Erschöpfung, der Diskussion etc. Und was ist das anderes als Leben?
Der Fotograf Oliver Lang sieht das ähnlich.
An verschiedenen dieser Anlässe ist es schon so, dass die Leute mit extrem viel Energie und Zeitaufwand irgendetwas machen, was eigentlich sinnlos ist, oder? Und ich glaube, dass sie das weiterhin machen, hat damit zu tun, dass sie sich irgendwo versichern damit, dass sie sich einen Boden geben und da noch.
Wenn Oliver Lang und Philipp Thünzli die Kamera auf die Nebenschauplätze verschiedener Bräuche gerichtet haben, haben sie auf Bilder verzichtet, die in einem Tourismusprospekt passen. Sie zeigen vielmehr, wie Menschen von heute mit Bräuchen von gestern umgehen. Beim Eierleset sitzt die erschöpfte Braut da mit Bierflasche in der Hand und einem Blick ins Leere. Und die Jugendlichen, die sich fürs Freischarenmanöver stramm formieren müssten, positionieren sich verlegen und mehr schlecht als recht in bunten T-Shirts in krummen Reihen.
Fast 9 Jahre ist es her, seit der umstrittene niederländische Filmemacher Theo van Gogh von einem marokkanischen Islamisten in Amsterdam auf offener Straße erstochen wurde. Van Gogh war immer wieder mit provokanten Äußerungen aufgefallen. Unter anderem stichelte er regelmäßig gegen den Schriftsteller Leon de Winter. Von Leon de Winter ist nun ein neuer Roman erschienen. Er heißt »Ein gutes Herz« und Leon de Winter verarbeitet darin seinen Konflikt mit Theo van Gogh. Kulturredaktor David Vogel hat das Buch gelesen. Martin Lehmann hat ihn dazu gefragt.
Theo van Gogh hat Leon de Winter jahrelang öffentlich angegriffen, ihn scharf kritisiert. Der Schriftsteller hat dazu immer geschwiegen. 9 Jahre später nun hat de Winter zur Feder gegriffen und diese Auseinandersetzung in einem fiktiven Roman verarbeitet. Wie macht er das?
De Winter macht's, indem er ein literarisches Spiel erfindet. Er arbeitet mit realen Figuren und baut sie in seinem Roman ein. Theo van Gogh ist einer der wichtigsten Figuren, aber auch der Rechtspopulist Geert Wilders kommt vor, der ehemalige Bürgermeister von Amsterdam, Job Cohen, und sogar Leon de Winter selber erscheint in diesem Schlüsselroman. Und gleichzeitig erfindet de Winter natürlich auch fiktive Romanfiguren. Da ist ein jüdischer Drogendealer, der Max Cohn heißt und ein neues Herz transplantiert bekommt. Aber auch eine marokkanische Fußballmannschaft nimmt eine wichtige Rolle ein. Und diese Mannschaft, die verübt dann im Buch einen Terroranschlag mitten in der Amsterdamer Innenstadt.
Und aus welcher Perspektive wird der Roman erzählt?
Alle Protagonisten erzählen aus der Ich-Perspektive. Sie alle haben irgendwie miteinander zu tun. Und diese Gemeinsamkeiten treiben dann die Geschichte voran zu einem ziemlich spannenden Thriller.
Aber Kern des Romans und damit das Außergewöhnliche an diesem Werk ist die Figur Theo van Gogh.
Eindeutig. Theo van Gogh ist zwar in der Geschichte nicht die Hauptfigur, das ist Max Cohn, der Drogendealer mit dem neuen Herzen, aber Theo van Gogh ist die wichtigste Nebenfigur, der alle Protagonisten von oben, vom Himmel aus beobachtet. Im Roman erscheint er als körperloses Wesen, ein kettenrauchender und whiskytrinkender Engel, der versucht, auf die Lebenden Einfluss zu nehmen.
Und haben Sie etwas Neues über Theo van Gogh erfahren, David Vogel?
Leider nein. Leon de Winter zeichnet ein Bild des Filmemachers, wie man van Gogh kennt oder kannte, aggressiv, zum Teil primitiv und islamfeindlich. Allerdings am Ende des Romans wird van Gogh viel sensibler dargestellt, als geläuterter Engel quasi.
In der Realität war ja die Beziehung zwischen Leon de Winter und Theo van Gogh von vielen Anfeindungen geprägt.
Das stimmt allerdings nur von van Gogh aus selber. Eigentlich haben die beiden ja vieles gemeinsam gehabt. Beide haben zuerst Film studiert, beide haben jahrelang in die öffentliche Islamdebatte in den Niederlanden eingegriffen und dabei islamkritische Positionen eingenommen. Und dennoch, Theo van Gogh, man kann es nicht anders sagen, hat Leon de Winter gehasst. Immer wieder hat van Gogh de Winter öffentlich angegriffen. Sein Hauptvorwurf war, dass Leon de Winter seine jüdische Abstammung ausnütze, dass er sie in seinen Büchern kommerzialisiere. De Winter erzählt denn auch im Anhang des Buches, dass er, als er mit seinem Buchprojekt begann, per Zufall im Internet auf Fernseharchivmaterial mit van Gogh gestoßen sei, in der van Gogh behauptete, Leon de Winter betreibe einen KZ-Kult und sammle alten Stacheldraht dieser Lager. Diesen und ähnliche Vorwürfe hat van Gogh immer wieder aufs Tapet gebracht, allerdings hat sich in all den Jahren de Winter nie zu diesen Vorwürfen von van Gogh in der Öffentlichkeit geäußert, bis heute. Und Leon de Winter hat also diesen Spieß jetzt eigentlich umgedreht. Er nimmt sich das Recht, in dieser Auseinandersetzung das letzte Wort zu haben, ohne dass van Gogh sich nun dazu wieder äußern kann.
Ist denn ein gutes Herz nun eine Abrechnung von de Winter mit Theo van Gogh?
Nein, das ist es nicht. Am Ende des Romans kommt es zu einer Art Aussöhnung zwischen de Winter und Van Gogh, mit Betonung auf eine Art Aussöhnung, denn diese Annäherung an seinen Intimfeind, sie ist zu oberflächlich, zu plötzlich, sie ist einfach nicht überzeugend. Überhaupt alle Geschichten, die de Winter in diesem Roman erzählt, sie sind eine Aneinanderreihung von Ereignissen, die Handlungsstränge und die Handlungsmotivation der Protagonisten, die wirken sehr konstruiert, da ist wenig Subtiles vorhanden.
Und wie steht es um die sprachliche Qualität des Romans?
Auch sprachlich ist der Roman leider enttäuschend. Vieles wirkt hölzern und gesucht. Man muss sich vorstellen, im Buch kommen über 10 Ich-Erzähler vor. Jeder dieser Erzähler, der sollte doch eigentlich eine eigene Sprache, einen eigenen Rhythmus erhalten. Und de Winter schafft es nicht, diesem Anspruch gerecht zu werden. Er spielt mit seinen Figuren, er jongliert mit großen Themen, mit dem Thema der Organtransplantation, mit dem Terrorismus, mit der Liebe. Es ist eine Geschichte um Vergebung und Identität, und das ist alles zu viel für einen Roman.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.